Das darf man halt nicht vergessen, dass da immer noch ein menschlicher Aspekt dahinter ist. Jeder einzelne Klick ist ein Mensch, der sich das anschaut. Deswegen sollte man nicht einfach so kalt rangehen und jeden Tag ein Video machen, nur damit man jeden Tag ein Video gemacht hat, sondern halt wirklich darauf schaut, dass die Leute, die das halt wirklich schauen wollen, auch happy sind.
Success Stories, der Krone-Hit Erfolgspodcast mit Kathi Welleber.
Heute mit Raffi Veni. Er ist einer der größten Gaming-YouTuber Österreichs, hat fast 500.000 Follower auf YouTube und um die 1 Million Follower auf diversen Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Instagram und Twitter. Heute ist er zu Gast, verrät er da, wie das so ist als YouTuber, was vielleicht manchmal nicht so leicht ist und wo er denkt, dass die YouTube-Trends hingehen. Ja, Raffi, schön, dass du da bist, über Krone Hits.
Danke dir für die Einladung.
Freut mich sehr. Magst du dich mal vorstellen?
Ja, also ich versuche es kurz zu halten. Ich heiße Raphael Eisler, bin aber im Internet eher bekannt unter dem Namen Veni, dem Synonym, früher VeniCraft. Und ich mache seit 2011 Gaming-Videos und Vlogs auf YouTube und mittlerweile auch viel Streaming auf Twitch. Und seit circa 4,5 Jahren mache ich das Ganze Vollzeit und versuche mich da ein bisschen weiter breiter aufzustellen.
Und du hast ja zwei Kanäle, also Veni und Veni Vidi Vici. Genau. Was ist da der Unterschied und vor allem, warum hast du zwei?
Mein Hauptkanal, der Veni-Kanal, war früher VeniCraft und ich habe angefangen mit Minecraft-Only-Videos auf dem Kanal und später habe ich dann so gemerkt, ich will nicht 6-7 Jahre nur ein einziges Spiel spielen, sondern ich will auch schauen, dass ich mal was anderes machen kann oder auch Vlogs machen kann und habe einfach angefangen, auf meinem Hauptkanal eben immer mehr Videos hochzuladen. Aber weil der Großteil meiner Fanbase dort durch Minecraft gekommen ist, gefällt das natürlich nicht jedem. Und das war halt so ein bisschen ein Kompromiss immer, was lädt man hoch und wie kommt es bei den Leuten an und im Prinzip soll es einem wurscht sein, man soll sein Ding machen, aber irgendwo muss man natürlich auch auf die Zahlen schauen. Mhm. Und irgendwann ist dann die Entscheidung gekommen, dass ich einen Zweitkanal mache, das ist schon länger her, ich habe so vor einem Jahr schon überlegt, ob es Sinn machen würde, aber ich habe irgendwie so mir gedacht, lohnt sich vielleicht einfach nicht, aber dann habe ich es immer wieder abgewogen, die Entscheidung, und ein bisschen rumprobiert auch noch mit anderen Videos auf dem Hauptkanal, und dann war es für mich im Endeffekt einfach schlauer, dass ich den zweiten Kanal mache, auf dem ich einfach hochladen kann, worauf ich Bock habe. Und die Leute, die den abonnieren, abonnieren den halt nur deswegen, weil sie halt wissen, dass dort alles Mögliche kommen kann. Mhm. Und auf meinem Hauptkanal mache ich dann halt einfach jetzt dann nur noch Videos, mit denen ich selber zufrieden bin. Da habe ich vor, auch bald einen Podcast auch mit Videoformat zu starten. Ich habe so ein EU-politisches Video gemacht zur Wahl und ich will da mehr Videos machen, wo ich einfach wirklich 100% dahinter stehe, wo ich 100% Arbeit reinstecke und das Endprodukt halt wirklich auch cool ist und nicht so halbfertige Videos, weil ich mal eins wiederholladen musste, machen will. Dafür ist der Zweitkanal dann. Und der Zweitkanal hat jetzt mittlerweile nach, ich glaube, 1 Monat und 2 Wochen oder sowas müsste es sein, also 6 Wochen gibt es den, jetzt schon 43.000 Abonnenten. Mhm. Also der wächst schnell und stetig. Ich bin happy und die Leute auch.
Du hast 2011 angefangen mit YouTube. Mhm. Was war das so damals dein Beweggrund, dass du gesagt hast, okay, ich mache einen Kanal?
Ich habe zu dem Zeitpunkt bei mir am Dorf noch ein Gymnasium besucht und habe nebenbei Fußball gespielt. Und dann bin ich halt in die HTL nach Wien gegangen und hatte halt weniger Zeit fürs Fußballspielen und dementsprechend mehr Zeit fürs Zocken einfach. Und habe dann beim Zocken jemanden aus Deutschland kennengelernt. Basti Zockt heißt der, der macht auch YouTube. Der hat es damals schon gemacht. Und wir haben einfach zusammen gespielt. Er hat seine Videos gemacht. Ich bin immer mal wieder bei seinen Videos vorkommen. Und der hat mich Tag für Tag, Woche für Woche immer wieder dazu drängen wollen, dass ich einen eigenen Kanal mache. Und ich habe immer so gesagt, nein, das ist nichts für mich. Ich will das nicht machen. Dann haben wir einen Minecraft-Server damals gemeinsam gehabt. Und ich habe so die Administrator-Seite gemacht, dass ich halt alles verwalte. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach halt Videos drüber, wie du die Sachen da verwaltest, damit sich die User auskennen. Habe ich gesagt, ja, okay, passt, mache ich halt. Und dann habe ich angefangen, ich glaube, mein erstes Video, also mein erstes wirkliches Video, das war auch auf einem anderen Kanal noch, war dann ein Tutorial, wie man auf unseren Teamspeak 3 Server connected. Und dann haben wir irgendwann ein Let's Play Together gestartet damals, wie man es kennt. YouTube 2011 war ja eine ganz andere Welt als heute. Da gab es nur Katzenvideos und irgendwelche Fail-Compilations und wenig Gamer. Aber ja, so durch ihn habe ich halt angefangen praktisch, mit dem langsamen Dorf-Internet noch, Videos über Nacht hochgeladen, nur in HD. Und ja, kein Vergleich zu heute.
Wie hat das so dein Umfeld zum Beispiel im Dorf reagiert, dass du jetzt der bist, der YouTube macht?
Am Anfang gar nicht, weil ich nichts gesagt habe, auch niemandem, meinen Eltern auch nicht. Okay. Die waren es gewohnt, dass ich im Zimmer sitze und lange zocke und da war keine große Nachfrage, warum das halt so ist, weil das war vorher auch schon so. Die große Nachfrage von meinen Eltern ist dann erst, ich glaube, 1,5, 2 Jahre später gekommen, wo ich die ganze Zeit rumgemeckert habe, wir brauchen schnelleres Internet, ich brauche einen besseren Computer, ich brauche ein Mikrofon, alles Mögliche. Den habe ich dann eh auch bald erzählt. Und in der Schule haben es ein paar Leute gewusst, wie ich in Wien in der Schule war eben. Das Ganze, also dass ich der Typ, der YouTube mach geworden bin, war dann erst mit so dem wirklichen Hype 2014, 15, also Ende 2014, wo ich 100.000 Abonnenten erreicht habe. Da ist dann eher interessanter geworden, da haben es mir Leute gewusst.
Ja, was war das so für ein Gefühl, wo du diesen Meilenstein, oh mein Gott, 100.000 Abonnenten erreicht hast?
Es war voll komisch, weil ich habe davor schon fast 4 Jahre YouTube gemacht und hatte halt in dem Zeitpunkt gerade mal so 50.000, 55.000 Abonnenten angesammelt. Und dann innerhalb von 1,5 Monaten wegen einem Projekt eben, wo ich mitgemacht habe, habe ich dann direkt auf 100.000 aufstocken können. Also es ist alles extrem schnell gegangen dann auf einmal.
Ich habe auch einen alten Blog-Eintrag von dir gefunden, wo du, glaube ich, 14 warst und geschrieben hast, dass du gerade auf der HTL bist und dass du eben in deiner Freizeit gerne programmierst und so und dich Richtung EDV interessieren wird. Weil du hast mich da auch geschrieben, hey, ich habe übrigens auch noch einen kleinen, aber feinen YouTube-Kanal. Hättest du damals gedacht, dass es mal so groß wird?
Wo hast du das gefunden? Das weiß ich selber gerade gar nicht
mehr. Ja, wenn man deinen Namen auf Google eingibt, kommt das ja.
Voll interessant. Ja, also der Grund, warum ich in eine HTL damals gegangen bin, ich war immer in der Schule schon ein Problemkind und ich habe im Gymnasium am Land immer die Lehrer schon segiert und deswegen hat mir zum Beispiel in Musik eine Lehrerin einen Vierer reindrückt und ich wollte ursprünglich auf die HTL in Hollabrunn gehen, aber dort bin ich dann nicht genommen worden deswegen. Dort wäre ich, glaube ich, in Elektrotechnik gegangen, also zum Glück habe ich das nicht gemacht, weil das wäre überhaupt nicht meins gewesen. Und dann haben wir halt geschaut, was für Schulen gibt es noch und haben halt eine HTL gefunden, im dritten in Wien. Und dort habe ich dann eben Netzwerktechnik gemacht. Ich wollte irgendwas mit Computern machen. Also mir war damals schon klar, ich spiele gerne. Programmieren war es halt noch nicht so, aber alles, was mit Computern zu tun hat, hat mich halt interessiert. Ja, im Nachhinein, so die ersten 2 Jahre waren ganz interessant und die nächsten 3 Jahre eher nicht so. Es ist halt schon viel trockene Theorie mit Programmieren und allem drum und dran. Aber ich glaube, in dem Alter 13, 14 weiß man es halt oft nicht besser. Ich hätte jetzt rückblickend wahrscheinlich lieber eine Lehre oder eine Hack gemacht, aber so ist es halt.
Wie denkst du, hast du dich als Person verändert zwischen dem Raffi 2011, der die ersten Videos hochlädt, und dem Raffi jetzt?
Oh, ganz anders. Ich schulde das teilweise dem Fitnessstudio zu. Dadurch bin ich natürlich ein bisschen selbstbewusster geworden, weil ich mich wohler gefühlt habe. Aber dasselbe ist auch durch YouTube passiert. Also ich war, so 2011 war ich halt eine voll introvertierte Person. Ich war halt jemand, der zu Hause sitzt, der gespielt hat, hat so seine 2, 3 Freunde in der Schule gehabt und sonst mit niemandem geredet. Aber dann eben durchs Fitnessstudio und durch YouTube, weil man halt jeden Tag wieder von Leuten positive Kommentare, natürlich auch negative, aber überwiegend positive Kommentare bekommen hat, hat man sich dann selbst auch mehr so bestätigt gefühlt in dem, was man macht und einfach wohler gefühlt. Und dadurch bin ich halt selbstbewusster geworden. Und das ist halt Jahr für Jahr besser geworden oder auch noch mal ein bisschen anders. Und der Raffi damals, der wollte keine neuen Leute kennenlernen, der Raffi heute freut sich über jede Person, die er trifft.
Als YouTuber hat man ja irgendwie auch Fans. Mhm. Wann war für dich der erste Moment, wo man wieder auf dich zukommen ist und gesagt hat, hey, du bist ja der vom Internet?
Ans erste Mal konkret erinnere ich mich gar nicht, aber ich erinnere mich an ein paar Sachen. Es war einmal Game City 2013 oder 14, glaube ich, ist ja im Wiener Rathaus. Und dort habe ich einfach mal auf YouTube bei mir angekündigt, hey, ich mache da ein Fan-Treffen, kommt alle hin. Und dann waren wir, glaube ich, keine Ahnung, so 30 Leute. Das war ganz nett. Was mir auch passiert ist, dadurch, dass ich halt in Wien in der Schule war und mit der S-Bahn heimgefahren bin, bin ich öfter im Zug erkannt worden, aber die Leute haben sich da nicht getraut, herzukommen und irgendwas zu machen. Aber man hat halt gemerkt, jemand holt so sein Handy raus, macht so unauffällig ein Foto von einem. Da dachte ich mir echt schon, oh Gott, bitte nicht, komm jetzt nicht her, das ist voll unangenehm. So, heute wäre es mir wurscht. Aber ja, damals war es halt dann so. Und ich glaube so, das Komischste war einfach, es sind so Sachen, die du nicht erwartest. Also bei mir im Dorf zum Beispiel ist es passiert, dass Leute bei meinen Eltern angeläutet haben.
Okay.
Das war halt eher unangenehm.
Ja, das klingt schon ein bisschen creepy, finde ich. Aber ich glaube, genau das ist das Problem bei YouTubern, weil du hast halt das Gefühl, das ist so dein Freund. Ja. Der ist immer für dich da, den siehst du immer am Computer.
Die Leute glauben, sie kennen dich, aber du kennst die Leute ja eigentlich gar nicht.
Eben.
Das ist das Problem.
Das ist halt, glaube ich, schwierig, da diesen Weg zu finden.
Ja, das stimmt. Ja, das war halt nicht so cool, aber es gab dann auch wieder coole Erlebnisse. Das ist ein bisschen später dann schon wieder gewesen, aber das ist eine Story, die ich immer im Kopf habe. Ich war einfach fort in der Passage am Geburtstag feiern. Ich gehe da normalerweise nicht hin, ich war glaube ich das zweite Mal dort und ich habe an dem Abend keinen Alkohol getrunken, weil das war so in einer Zeit, wo ich 2 Jahre keinen Alkohol getrunken habe. Und ich stehe einfach an der Bar und schaue halt, ja, was kostet ein Wasser. Auf einmal kommt neben mir jemand in einem blauen Samtanzug her, mit 2 Mädels. Und ich schaue ihn so an, er schaut mich so an. Also bist du nicht der Venicraft? Und ich denke mir nur, hä, was? Niemals, erkennt er mich gerade.
Yeah.
Dann haben wir ein bisschen plaudert. Er ist irgendwie 26 gewesen, Architekturstudent. Ich war zu dem Zeitpunkt 20. Das ist einfach auch so surreal, dass sowas passiert. Dann, weil das kann ich mir, damals habe ich es mir überhaupt nicht vorstellen können, dass solche Leute meine Videos schauen. Ich dachte, alle sind Jünger, die das schauen. Er war ganz, ganz komisch.
Wie ist so deine Community? Also von welchem Alter bis?
Damals würde ich so sagen 12 bis 15. Viele von denen, die geblieben sind, sind natürlich mit mir gemeinsam älter geworden und den Content, den ich jetzt mache, der spricht zum Großteil ältere Leute an. Deswegen würde ich jetzt so sagen 16 bis 19.
Bei dir war es jetzt auch so, dass du eben recht erfolgreich bist mit YouTube, aber bei dir gab es da eben vor ein paar Monaten so ein bisschen einen Bruch, wo du gesagt hast, okay, ich trete jetzt mal einen Schritt zurück. Was war da los bei dir?
Ist eh schon länger, ein bisschen länger her. Ich glaube, es ist schon über ein Jahr her. Ich habe einfach, dadurch, dass ich eben täglich Videos gemacht habe und teilweise in dieser Phase, nachdem ich das wirklich Vollzeit gemacht habe nach der Schule, jeden Tag 2 Videos gemacht habe und auch versucht habe, live zu streamen auf Twitch noch, habe ich einfach teilweise 20 Stunden Tage gehabt und bin halt nicht rausgegangen, manchmal über Wochen, was halt überhaupt nicht gut war. Und da fällt man in so eine Spirale rein, wo du halt auf deine Statistiken nur schaust, auf deine Analytics, passen die Zahlen, verdienst du genug Geld, kriegst du noch Abos dazu, solche Sachen einfach. Und das ist halt das Schlechteste überhaupt, weil wenn du einmal in diese Spirale reinkommst, ist es halt fast unmöglich oder sauschwer halt rauszukommen, vor allem wenn du das halt alleine machst und jemand hast, der dir sagt, hey, chill mal, ist jetzt nicht so wichtig gerade. Und da war ich halt voll lang drin. Und das hat schon zu so einem Zustand geführt, der ähnlich einem Burnout war, würde ich sagen. Und dann habe ich einfach zum Glück die Reißleine gezogen und habe gesagt, ja, ich lade jetzt auf gar keinen Fall mehr was hoch. Ich muss mich einmal neu sortieren, ich muss schauen, was ich mache. Und dann habe ich, das war glaube ich Anfang 2017, von 2 Videos am Tag bin ich dann auf die Bremse gestiegen, habe ein Video im Monat gemacht oder so. Habe dann ein bisschen mehr das Livestreaming für mich entdeckt, habe dann versucht so 3, 4, 5 Mal die Woche live auf Twitch zu sein. Das war eine nette Abwechslung zu dem Zeitpunkt und auf jeden Fall nötig. Es ist mehr so schleichend gekommen. Es ist einfach Tag für Tag immer dasselbe Trott gewesen. Aufstehen, Video aufnehmen, schneiden, noch ein Video aufnehmen, schneiden, live gehen, dazwischen Essen bestellen und keine Ahnung, Freunde damals haben gefragt, ja, kommst du raus, mach mal irgendwas? Und ich so, na, muss Video machen. Es ist nie gegangen und irgendwann habe ich dann halt zum Glück selber eingesehen, dass das halt keinen Sinn hat, was ich da gerade mache.
Ich finde, das klingt ja schon echt krass, wenn man sagt, 2 Videos pro Tag, weil es ja auch ein gewisser Vorbereitungsschnitt und so weiter. Ja. Und dann auch noch live auf Twitch und vielleicht auch noch ein bisschen Instagram und Twitter dazu. Wie wirkt sich das auf die Psyche dann aus?
Ja, es ist schwer. Ich habe auch ein Video gemacht, wo ich damals drüber geredet habe, was so meine Gedanken waren eben, wie sich das auf die Psyche auswirkt. Und ich glaube halt eben, dass du in so einem Job leicht halt nur auf die Zahlen schaust und voll vergisst, dass es halt so viele Menschen da draußen gibt, die sich auf die Videos freuen, die Videos gerne schauen, die Kommentare schreiben und denen das vielleicht in ihrem Leben weiterhilft, weil viele Leute, das schreiben mir heute noch viele, kommen halt von der Schule oder von der Arbeit heim, haben vielleicht einen scheiß Tag gehabt und dann schauen sie halt das Video und fühlen sich halt besser, weil sie halt ein Video von dem Lieblings-YouTuber schauen können. Mhm. Und das darf man halt nicht vergessen, dass da immer noch ein menschlicher Aspekt dahinter ist. Jeder einzelne Klick ist ein Mensch, der sich das anschaut und deswegen sollte man nicht einfach so kalt dran gehen und jeden Tag ein Video machen, nur damit man jeden Tag ein Video gemacht hat und eventuell halt eben keinen Mehrwert drin hat oder keinen coolen Inhalt. Sondern halt wirklich darauf schaut, dass die Leute, die das halt wirklich schauen wollen, auch happy sind. Und das ist einfach ein Punkt, den man schnell vergisst, wenn man halt wirklich nur auf die Zahlen schaut und sich mit anderen Leuten vergleicht. Also es ist einfach so auch so ein Wettrennen, was eigentlich auch überhaupt keinen Sinn macht. Es gibt genug YouTuber, es gibt genug Zuschauer. Jeder findet so seine Community, seine Nische, die ansprechen kann. Es hat wirklich keinen Sinn, dass man sagt, ich muss jetzt immer mehr Klicks haben als der und immer mehr Abos bekommen als der. Das bringt halt nicht wirklich was.
Vergleichst du dich noch mit anderen oder jetzt eben gar nicht mehr?
Gar nicht mehr. Also ich war früher zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wirklich 5, 6 Mal am Tag auf Social Blade und habe mir verschiedene Kanäle angeschaut. Ich habe die Seite seit Monaten nicht mehr aufgerufen.
Mhm. Das heißt, was kann man da sehen?
Auf Social Blade siehst du einfach alle Statistiken zu deinem Kanal, wie dein Wachstum war und ist und auch wie es halt vorhergesagt wird, wie es weitergeht. Und dasselbe halt mit den Aufrufen, also wie viele Aufrufe du im Monat machst, wie viele Aufrufe du letzten Monat gemacht hast und jeden Tag machst und da kannst du dich auch halt mit anderen leicht vergleichen. Also einfach so ein eine Datenplattform für YouTube, aber mittlerweile auch für alle anderen Plattformen, also für Twitch, Twitter, Instagram, die bieten alles an, glaube ich, mittlerweile.
Und da warst du echt 6 Mal am Tag?
Ja, also das war so eine der Hauptzeiten, die ich verwendet habe neben YouTube.
Krass, ja. Irgendwie so, was das für ein Ausmaß erreicht hat. Mhm. Wie groß denkst du, ist der Druck auch heute noch, dass jedes Video irgendwie noch gut geklickt wird?
Weniger auf jeden Fall. Ich habe mich über die Jahre habe ich eingesehen, dass es nicht so viel Sinn macht, sich von YouTube-Werbeeinnahmen abhängig zu machen. Es gibt so viele Faktoren, die das von heute auf morgen limitieren könnten oder abdrehen könnten. Damals war es bei YouTube einmal so, dass sie einen neuen Algorithmus reingebracht haben und auf einmal sind die Videos anders gerankt worden. Da haben sie diese Sparten reingebracht, dass es jetzt nicht mehr alle Trends gibt, sondern dass es halt Musik, Gaming, Entertainment, Beauty und sowas gibt und die Videos wurden dann anders kategorisiert. Und manche YouTuber haben einfach von heute auf morgen die Hälfte der Klicks auf ihre Videos verloren. Mhm. Und das ist einfach nicht mehr dazugekommen, weil die einfach schlechter gerankt wurden im Suchalgorithmus. Okay. Und da kannst du halt nichts machen als YouTuber. Dann gab es eine Sache mit diesem Agegate, wo YouTube einfach gesagt hat, wenn du einen Kanal hast, wo häufiger geflucht wird oder Themen behandelt werden, die jetzt nicht für Minderjährige geeignet sind, dann werden Leute, die dich abonniert haben und ein Konto haben, wo sie minderjährig sind, wo sie es angegeben haben, automatisch deabonniert, ohne dass sie es merken. Und YouTube hat einfach dann Abos von dir gelöscht und weder du noch der Abonnent wussten das eigentlich. Mhm. Also einfach so ohne Zustimmung praktisch.
Ja.
Und da gibt es so viel mehr Punkte noch. Die Copyright-Reform, die jetzt rausgekommen ist, die jetzt im EU-Gerichtshof nochmal angefechtet wird, ist genauso ein Thema. Du kannst genauso nicht wissen, wie es in 1, 2 Jahren ausschaut, ob es YouTube noch geben wird, ob es noch mit Werbung Geld verdienen kannst. Es sind halt so viele Regulierungen, die jetzt halt reinkommen. Es ist unsicher, ob man davon leben kann in ein paar Jahren. Ich habe mich über die Jahre einfach geschaut, dass ich mich breiter aufstelle, eben mit Twitch unter anderem. Mittlerweile auch mit einer Firma, die ich gemeinsam mit ein paar anderen Bloggern gründe. Da haben wir ein Büro in Wien auch, wo wir einfach Werbekooperationen machen wollen, mit Firmen zusammenarbeiten wollen. Und das habe ich auch die letzte Zeit öfter gemacht, dass ich halt schaue, wenn ich irgendeine coole Firma finde, die in dem Bereich was machen will, zum Beispiel mit Red Bull und A1 habe ich viel gearbeitet, das sind super Kooperationspartner und das ist halt einfach eine sicherere Basis, weil wenn man gute Arbeit liefert, dann wird man dementsprechend bezahlt. Bei YouTube ist es halt nicht so, du kannst rein theoretisch jeden Tag ein Bombenvideo raushauen, wenn du aber jetzt jedes Video demonetarisiert hast, kriegst du kein Geld.
Ja.
Und da ist das halt so eine Absicherung mehr oder weniger und ich versuche mich einfach immer noch breiter aufzustellen, mehr dazu zu lernen. Und halt nicht nur eine Einnahmequelle zu haben und von der abhängig zu sein.
Wie heißt die Firma von euch?
Die gibt es noch nicht. Also wir sind gerade mitten in der Gründung. Die wird aber Kartell 07 heißen.
Okay, warum das?
Kartell, die Definition ist der Zusammenschluss mehrerer Selbstständiger derselben Branche, um den Wettbewerb zu mindern. Und das machen wir im Prinzip. Wir sind alle Selbstständige, wir sind alle Influencer oder Blogger, besser gesagt. Und wir tun uns einfach zusammen. Weil das macht in der Szene eigentlich fast niemand. Also zumindest in Österreich gibt es halt voll wenige Influencer, die gemeinsame Sache machen. Jeder macht so sein Ding. Und wenn man halt gemeinsam an einem Strang zieht, dann kommt man unserer Ansicht nach viel weiter.
Coole Sache auf jeden Fall. In welchem Bereich sind die anderen?
Ich kann ja auch sagen, wer das ist. Das ist die Marie Curie. Die macht großteils Beauty. Dann die Inspired by Jenny. Die macht Lifestyle-Videos und Fashion. Und der Dominik Steininger, der macht Fitness und Video und Fotografie.
Also komplett breit aufgestellt.
Genau, und ich bin halt mehr so der Gaming-E-Sports-Part. Und wir wollen halt mit unseren allen Fachwissen über die Jahre, also wir machen das alle schon ziemlich lang, wollen wir halt schauen, dass wir für Firmen verschiedene Möglichkeiten anbieten können, wie sie halt in diesen Markt einsteigen. Weil in Österreich gibt es so viele Firmen, die halt noch so weit hinten nach sind. Und ich glaube, wir haben halt einfach das Know-how, was da hingehört.
Du hast schon erwähnt, du bist jetzt selbstständig, okay? Mhm. Wie war das eigentlich damals, wo du dich selbstständig gemeldet hast? Welche Schwierigkeiten gibt es da, vor allem Österreich, Bürokratie zum Beispiel?
Ich habe zum Glück gute Voraussetzungen gehabt. Mein Papa hat 45 Jahre lang eine Firma gehabt als Baumeister. Mein Onkel ist Anwalt in einer Kanzlei, auch selbstständig dementsprechend. Und mein anderer Onkel ist Weinbauer. Also ich habe fast nur Selbstständige in der Familie gehabt. Und es war nicht mehr so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß das jetzt, ich muss das machen. Das lernst du natürlich in der Schule nicht. Und ich war damals 17, wie ich das erste Mal wirklich Geld mit YouTube verdient habe. Also so 100 Euro im Monat vielleicht.
Mhm.
Und dann bin ich halt irgendwann, auch zu dem Zeitpunkt, wo ich eben diese 100.000 Mark erreicht habe, Ende 2014, bin ich halt dann zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ja Mama, Papa, ich glaube, ich brauche einen Steuerberater.
Mhm.
Und dann sind wir halt zum Steuerberater gefahren, wo sie halt früher waren. Mittlerweile sind sie schon in Pension, aber ja, dort haben sie mich dann hingebracht. Haben mit dem geredet, der war halt so, ja, YouTube habe ich noch nie gehört,
ja.
Aber schauen wir uns mal an. Hat ein bisschen Nachforschungen angestellt, wo das hinfallen würde, was man machen muss. Und das erste Jahr bin ich dann als Kleinunternehmer gemeldet gewesen. Das war eigentlich eh relativ harmlos. Sozialversicherung. Das Einzige, was halt wirklich blöd war ein bisschen, ich bin halt genau 18 geworden an dem Tag, wo ich die Selbstständigkeit angemeldet habe. Und habe dann halt auch gleich die Sozialversicherung zahlen müssen, alles Kinderbeihilfe, Familienbeihilfe, war alles sofort weg.
Mhm.
Normalerweise, wenn du ja in dem Alter bist und sagst, du gehst studieren oder bist halt noch in der Schule, wie ich zu dem Zeitpunkt auch war, also ich habe ja noch ein Jahr gehabt dann, dann hast du diese Probleme ja nicht. Und das war dann halt doch ein bisschen anders. Aber ja, meine Eltern haben es hingenommen und so schwer war es nicht.
War sicher auch ein krasser Schritt, oder? Wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt fix.
Voll, aber damals war es eben, weil es noch ganz neben der Schule war und alles, nicht so wirklich, dass ich sage, ich committe jetzt drauf, das ist 100% mein Job und ich will das machen, sondern da war es halt so, ja, ich muss mich jetzt halt anmelden, weil ich Steuern zahlen muss, weil ich halt angefangen habe, Geld damit zu verdienen. So die ersten 3,5, 4 Jahre, wo ich halt YouTube gemacht habe, gab es die Möglichkeit, nicht Geld zu verdienen. Da gab es keine YouTube-Partnerschaft, so wie sie jetzt gibt. Also jetzt musst du, glaube ich, nur eine gewisse Anzahl an Stunden, die geschaut werden von deinen Videos erreichen und Abonnenten oder so. Und dann kannst du dich für einen Partner bewerben und Geld verdienen. Und so bin ich dann irgendwann gepartnert worden. Und trotzdem war mein Kanal ja klein. Ich hatte dann zwischen 10.000 und 30.000 Abonnenten zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Und habe halt mit meinen Videos so zwischen 60 und 100 Euro im Monat verdient.
Mhm.
Was auch schon ein gutes Taschengeld für einen 17-Jährigen damals war.
Ja.
Also da habe ich mich nicht beschwert, aber dass es dann halt dann mehr geworden ist und dass dann auch erstmals Firmen dazukommen sind, die auch ein Geld da reinhauen eben, gerade beim Management in Deutschland, das hat dann einfach zur Folge gehabt, dass ich halt sagen muss, ja, ich muss mich jetzt halt selbstständig melden.
Wie viel verdient man jetzt als YouTuber im Schnitt mit deiner Größe zum Beispiel?
Boah, voll schwer zum sagen. Wie gesagt, jeder Monat ist anders. Im Dezember kannst du schon gut Geld verdienen, die anderen Monate sind okay. Ich habe da lustigerweise mit meinem Mitbewohner viel geredet, das ist der Philou. Ein Musiker auch.
Ah, mit dem musst du zusammen?
Ja, ich wohne mit dem zusammen.
Cool, wusste ich gar nicht.
Wir haben uns lustigerweise auch über YouTube kennengelernt,
Also
weil ich seine Musik verwendet habe. Dann hat mich sein Manager angeschrieben, sind wir draufgekommen, hey, wir wohnen in Wien, treffen wir uns mal.
Cool.
Und jetzt wohnen wir zusammen. Ja, aber der hat mir mal, da habe ich mit ihm drüber geredet einmal, dass es irrwitzig ist, mit Spotify, mit denselben Aufrufzahlen verdienst du circa das Achtfache. Also YouTube ist anscheinend sehr schlecht bezahlt, aber du kannst halt, wenn du, sagen wir, du hast 1 Million Klicks im Monat auf deinem Kanal, dann kannst du halt im Jänner von 200 € ausgehen, im Dezember könnten es aber 2000 sein. Wenn du halt sowas machst, dann musst du halt dir 100% klar sein, dass es halt passieren kann, dass es halt einen schlechten Monat auch geben kann.
Ja, das heißt vorausdenken, auch Thema Steuern zahlen zum Beispiel. Ich glaube, das ist was, was viele, die dann sagen, ja, ich will YouTuber werden, glaube ich nicht bedenken.
Ja, vor allem, weil es gab so viele Grauzonen und so viele Irrtümer am Anfang, was immer noch nicht überhaupt klar ist. So die großen Unternehmen wie YouTube, die sitzen ja in mehreren Ländern. Und jetzt ist es rein theoretisch überhaupt nicht klar, auch weil mehrere Leute aus verschiedenen Ländern ja deine Videos schauen. Bei mir ist es Deutschland, Österreich, Schweiz, aber wenn ich jetzt englischsprachige Videos machen würde, dann könnten auf der ganzen Welt Leute meine Videos schauen. Wenn das jetzt eine Dienstleistung wäre, die jemand bezahlt, dann müsste ich ja in jedes Land eine andere Rechnung stellen, von der Umsatzsteuerregelung her.
Naja.
Aber das ist halt da überhaupt noch nicht geklärt, wie das funktioniert. Und deswegen ist ja gar nicht klar, wie die Einnahmen überhaupt zu versteuern sind. Muss ich da jetzt auf jede Einnahme Umsatzsteuer bezahlen? YouTube an sich schickt dir auch keine wirklichen Rechnungen. Du kannst dir nur so einen Auszug runterladen. Mein Steuerberater sagt jedes Mal, wie kommen die damit durch, wenn das irgendein Selbstständiger machen würde in Österreich, wäre er schon lange im Häfen. Ist halt, also, da ist alles noch so eine riesen Grauzone. Aber Steuern ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt, den viele vergessen. Ich glaube, speziell am Anfang, so 2014, 15, die Shootingstars damals, die halt auf einmal so von heute auf morgen Stars geworden sind, auch in Deutschland, da hat es viele ordentlich hingelegt, wie die dann auf einmal die Steuerrechnung bekommen haben. Also das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Du hast es schon erwähnt, eben 2014, dieser YouTube-Hype oder das in einem Video auch gesagt, YouTube-Frühling. Mhm. Was war da damals anders wie heute?
Es war einfach ein ganz anderer Kult. Also die Leute haben damals überhaupt ganz anders empfunden, was es betrifft, was YouTuber sind. Also die Definition von YouTuber war einfach, das waren so angepriesene Stars. Also das war wirklich so vom Hype her. Hast du das Gefühl gehabt, ein Fußballspieler oder irgendein Schauspieler oder ein Musiker sind alle nichts dagegen. So, die Leute waren am heftigsten gehypt. Egal auf welcher Convention du warst, egal irgendwas anderes. Die YouTuber in Köln damals, die haben dieses YouTube-Haus gehabt, da wurden, die wurden belagert. Da haben hunderte Leute vor dem Haus gewartet den ganzen Tag. Die konnten nicht in die Stadt gehen. Wenn die in der Innenstadt waren, dann hat sich da so eine Traube gebildet, dass die Polizei das auflösen musste.
Wahnsinn. Ja.
Und das ist halt was es vorher vergleichbar noch nicht gab. Weil sowas hörst du ja von Hollywood-Schauspielern zum Beispiel nie. Ich meine, LA ist natürlich anders als jetzt die Mentalität in Deutschland oder Österreich. Aber es ist halt schon ein ganz anderes Level gewesen. Aber ich glaube, dass das halt diese größte Hype-Zeit war und dass es halt jetzt wieder zurückgegangen ist beziehungsweise mehr normalisiert wurde. Es gibt immer noch viele Leute, die halt Probleme haben, dass Zuschauer vor ihrer Tür stehen oder dass sie ihnen hinterhergehen oder oft erkannt werden. Aber das ist auf jeden Fall zurückgegangen, glaube ich.
Glaubst du, sind da einige auch in ein Loch gefallen, wenn sie damals so diesen Hype hatten und den vielleicht nicht mitnehmen konnten? Also wie kann man das verkraften?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da gab es sehr, sehr viele Leute, die sich nicht mehr mit dem identifizieren konnten, was sie machen oder einfach auch in den Zahlen gefangen waren und dann auf einmal läuft es nicht mehr. Vor allem das Schlimme ist ja eigentlich, um wieder zu den Steuern zurückzukommen, der Staat braucht ja mehrere Jahre, um das überhaupt zu checken. Also wenn du dich rein theoretisch nicht anmeldest als Selbstständiger und du verdienst jetzt mit YouTube 3 Jahre super viel Geld, eben zu dem Zeitpunkt, und dann kommen die aber drauf, dass du jetzt 3 Jahre keine Steuern zahlt hast, dann schicken die dir jetzt dann 3 Jahre später eine Rechnung, von der du halt nicht träumen kannst.
Mhm.
Und gleichzeitig ist es aber für dich zu dem Zeitpunkt vielleicht schon so, dass du eben deinen Hype verloren hast und kein Geld mehr verdienst und dann einfach denkst, ja, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen was auf der Seite gelegt und auf einmal Steuerrechnung da und das war's.
Was würdest du sagen, ist jetzt der Unterschied zwischen dem Content damals und heute? Wenn man zum Beispiel, du hast in einem Video oder hast ein Interview, hast du erwähnt, dass das eher so Low-Content ist aktuell, eben so wie 24 Stunden bestelle ich das, was der vor mir bestellt oder ich übernachte im Ikea, whatever. Was ist da jetzt anders wie früher?
Also damals war, das habe ich glaube ich irgendwann 2014 mal bei so einem YouTube-Meetup gehört auf der Gamescom, hat eine YouTube-Mitarbeiterin vorgetragen, dass 33% des Contents, der auf YouTube hochgeladen und konsumiert wird, Gaming-Videos sind.
Und echt? So viel? Krass.
Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, oder? Ja, und heute sind es halt weitaus unter 10%.
Ja.
Das ganze Gaming ist alles auf Twitch geschiftet, ist mehr als Livestreaming passiert und nicht mehr videobasiert. Es gibt halt wenig Kanäle, die halt erfolgreich Gaming machen. Das hat sich halt voll verändert. Die größten Gaming-Kanäle sind jetzt Vlog-Kanäle oder Reaction-Kanäle. Die haben alle ihren Content umgestellt. Und das ist Teil mit der Grund, aber ich glaube eben so der ausschlaggebende Punkt war, dass YouTube damals gesagt hat, wir stellen jetzt unseren Algorithmus um und auf einmal kriegen die Leute, die halt Gaming gemacht haben, viel schlechtere Aufrufe und denken sich, okay, dann probiere ich was anderes aus und das hat dann funktioniert auf einmal. Ich glaube, man kann immer schon ein bisschen nach Amerika schauen. Amerika war da immer ein bisschen voran. Bei Amerika war dieser Gaming-Hype schon so 2011, 12, bei uns dann 2013, 14. Bei denen waren dann schon Vlogs mehr so gängig. 2015 hat in Amerika Casey Neistat angefangen und hat das komplett revolutioniert. Und das kam bei uns dann auch so 2016, 17, ist immer noch ongoing bei vielen YouTubern. Und dann kamen halt diese ganzen Trendvideos, egal mit was du anfängst. Kylie Jenner Lip Challenge, Baden-In-Challenge, 24 Stunden im Ikea. Das ist halt einfach meiner Meinung nach halt RTL-Niveau-Content. Mhm. Also da kann ich mir genauso vorstellen, wer das da jetzt schaut, der könnte auch in seinem Gemeindebau vom Fliesentisch sitzen und halt einfach den Fernseher anhaben. Das ist halt vom Niveau her wenig Unterschied.
Aber warum denkst du, sind die so erfolgreich und werden so gut geklickt?
Ich glaube, weil die Leute einfach das seichten Content genießen können. Also es ist relativ einfach, wenn du halt sagst, du kommst von der Arbeit heim oder von der Schule heim, setzt dich hin und schaust dir einfach irgendwas Blödes an. Ist halt leichter aufzunehmen, als wenn du dir jetzt irgendwie was Aufwendiges anschaust. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum halt alle Leute, oder was heißt alle Leute, aber der Großteil Leute, lieber Netflix schaut als eine Dokumentation. Mhm. Also ich glaube, die wenigsten Leute schauen halt einfach bildenden oder aufwendigen Content, weil sie schon sich genug angestrengt haben den Tag über.
Wo denkst du, gehen die Trends jetzt hin in Zukunft?
Ich glaube, wir werden viel mehr in die Richtung sehen, dass es halt so weitergeht wie bisher. Ich glaube, YouTube pendelt sich auf der Sparte ein. Keine Ahnung, ob die das nochmal ändern werden oder ob sich da irgendwas generell tun wird. Aber was ich halt auf jeden Fall merke, dadurch, dass YouTube jetzt nicht mehr sagt, wir kümmern uns um jeden Content und es gibt halt diese Trends, zum Beispiel Gaming eben, was auf Twitch gegangen ist, verlieren sie halt an manchen Punkten. Und das ist halt für YouTube nicht gut, aber es ist halt gut, weil es kein Monopol mehr gibt. Also YouTube war damals mit den Vevo-Channels, bevor Spotify oder Apple Music groß waren, ja das Musikportal schlechthin. Mhm. Mittlerweile halt gar nicht mehr. Mittlerweile ist halt Spotify und Apple Music halt das Flaggschiff, was Musik angeht. Twitch bei Gaming, Twitter und Instagram sind natürlich auch immer noch da. TikTok hat diese kurzen Videos übernommen. Also immer mehr Sachen, die YouTube halt früher alles abgedeckt hat, werden sich jetzt halt auslagern langsam auf andere Plattformen. Und ich glaube, ein Riesenbeispiel sind zum Beispiel auch Podcasts. Das ist ein Format, was es halt schon lange gab, aber was jetzt irgendwie vor einem Jahr so ein bisschen mehr wieder Fahrt aufgegriffen hat. Und ich glaube, Podcasts sind so ein Punkt, wenn es so weitergeht, dann wird in ein paar Jahren jeder seinen eigenen Podcast haben.
Ja, kann gut sein. Ja. Ich bin auch auf deinen schon gespannt. Ja. Denkst du, macht es jetzt noch Sinn zu sagen, ich werde jetzt YouTube-Star? Denkst du, schafft man das noch heute?
Also mit der Mentalität würde ich es nicht machen.
Ja.
Ich glaube halt fast alle YouTuber, die das Ganze jetzt Vollzeit machen können, davon leben können, egal ob gerade so oder halt wirklich viel Geld verdienen, haben das halt gemacht, weil sie Spaß dran hatten, weil es ein Hobby war und eben schon früher angefangen haben, wo es die Möglichkeit, Geld zu verdienen, überhaupt nicht gab. Mhm. Und wenn du halt mit der Mentalität reingehst, dann bist du deutlich anders motiviert und hast einen deutlich besseren Antrieb und eine bessere Zielsetzung, als wenn du sagst, ich will jetzt möglichst viel Geld damit verdienen. Das möglichst viel Geld verdienen ist halt so ein Short-Term-Ding. Da kannst du halt sagen, ja, ich hau da jetzt voll rein und dann verdiene ich voll viel Geld damit, aber du weißt halt nicht, wie es in ein paar Jahren ausschaut. Mhm. Und ich glaube, das darf man halt einfach nicht vergessen. Und was halt auch noch der Punkt ist, damals gab es viel weniger YouTuber als heute. Ich habe das auch mal gelesen, 99% der Kanäle auf YouTube bringen nur 1% der Einnahmen und 1% der Kanäle bringt 99% der Einnahmen.
Wahnsinn.
Also es gibt halt so viele kleine Kanäle, die irgendwo zwischen 100 und 10.000 Abonnenten unterwegs sind, die halt kaum bis gar kein Geld verdienen, obwohl sie vielleicht coole Videos machen, aber die entdeckt halt keiner. Es ist halt deutlich schwieriger gefunden zu werden, außer du stichst jetzt heraus mit deinem Content, machst was jemand noch nicht gemacht hat. In Deutschland gibt es zum Beispiel einen YouTuber, den Mois, weiß nicht, ob der was sagt. Mhm. Der hat halt angefangen, mit Rappern zusammen Videos zu machen. Der hat am Anfang nur so Videos gemacht, wo er halt Rapper kritisiert hat oder irgendwas. Und dann hat irgendeiner von denen, ich glaube, es war ein Kollege, das halt mal cool gefunden und gesagt, ja, mach mal ein Video zusammen. Und jetzt macht er jeden Tag ein Video mit einem von den größten Rappern in Deutschland so. Also der hat jetzt wirklich jeden schon, Capital Bra, Mero, was weiß ich noch, wen als Gast gehabt und macht mit denen einfach irgendwelche Videos, Entertainment-Comedy-mäßig. Da kannst du den Hype halt gut mitnehmen. Und das hat er zum Beispiel gut angestellt. Und da ist er der Einzige. Und ich glaube, wenn du halt wirklich so eine Idee hast und den Zugang eben hast und dann halt wirklich auch ordentlich raushaust, also mehrere Videos am Tag im Optimalfall, dann kannst du es immer noch schaffen. Aber ist halt schwer. Also das soll man nicht vergessen. Es kann gut sein, dass du die ersten 2, 3 Jahre keinen Cent damit verdienen wirst.
Ja. Hast du einen Plan B, falls das Ganze mal nicht mehr so laufen sollte?
Ja, also mein Plan B beinhaltet auch so ein bisschen die Agentur, die wir jetzt gründen, weil wir nicht nur eben für unsere Kanäle dann Videos produzieren wollen, wo wir für die Firmen werben, sondern auch schauen, dass wir Videos produzieren für die Firmen an sich. Für eins machen wir das eben zum Beispiel, die haben ihre eSports League, wo ja das Finale im Gasometer war vor kurzem und für die produzieren wir ein Content-Format, was eine Art News-Talkshow ist über eSports und das kommt halt nur bei ihnen online zum Beispiel, dass wir halt Kunden finden, für die wir halt wirklich dann auch Content produzieren und verwalten können, also auch managen eventuell, das Social Media und ja, das ist so ein Plan B auf jeden Fall. Ich schaue, dass ich auch nicht, da bin ich schon lange weg von dem Gedanken, dass ich sage, ich mache in 10 Jahren noch YouTube oder bin damit immer noch selbstständig und verdiene damit mein Geld. Ich schaue, dass ich mich auf den Plattformen bewege, die ich cool finde. Das kann sich mal wieder ändern, mal wieder nicht. Instagram habe ich eine Zeit lang gespielt, jetzt mache ich seit über einem Jahr kaum mehr Fotos drauf. Twitter ist so ein Hauptmedium, Twitch gerade auch. Ich schaue mal, dass ich mich da eben breiter aufstelle. Wie du schon gesagt hast, Podcast wird ja bald bei mir auch noch kommen. Ich schaue mal, dass ich halt mich immer mitbewege und immer schaue, dass ich möglichst breit aufgestellt bin, falls eine Sache wegfällt, dass es dann halt nicht so schlimm ist, wie es eigentlich sein könnte. Aber natürlich kann auch irgendwas passieren, jetzt wie die Copyright-Reform, dass auf einmal alles nicht mehr funktioniert. Dafür soll dann eben auch die Firma da sein, die dann offline funktioniert. Und gleichzeitig schaue ich auch natürlich, dass ich das Geld, was ich damit verdiene, auch schlau anlege. Also ich kaufe mir jetzt kein Rolex oder ein AMG-Leasing, sondern ich schaue, dass ich halt in Startups investiere oder auch eventuell Aktien oder Krypto.
Ja, du bist jetzt wie alt? 22?
22, ja.
Okay, also wenn du so redest, man könnte denken, du bist 40 oder so. Allein, was du schon erlebt hast, du schaust irgendwie schon so ein bisschen zurück auf deine YouTube-Karriere. Mhm. Bist auch extrem erfahren, finde ich. Also ich finde das schon Dankeschön. Krass, wenn ich jetzt andere 22-Jährige vergleiche. Wie fühlst du dich selber?
Ja, eh auch teilweise, wie du es gesagt hast. Ich finde es immer nett, wenn das jemand sagt so, weil es mich so ein bisschen bestätigt in der Annahme. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich viel mehr erfahren bin oder so, weil wenn ich zum Beispiel, um nochmal zum Thema Startup zu kommen, ich habe in ein Startup von Kollegen von mir investiert, die eine Agentur damals hatten und halt gemerkt haben, hey, da gibt es eine Marktlücke, mach mal ein Startup für den Punkt. Die heißen Hypest Hive. Und dort haben mich dann einen anderen Investor kennengelernt, der schon seit, keine Ahnung, 5, 6 Jahren in der Startup-Szene ist. Und wir wollten uns einfach auf ein Café zusammensetzen, mit denen kennenlernen und einfach reden. Und dann haben wir 6 Stunden lang gebrainstormt über alles Mögliche, was die Plattform betrifft, die die eben entwickeln im Startup, was er vorher gemacht hat, was ich mache und wie man das irgendwie kombinieren könnte. Es gibt so viele Leute, die halt deutlich mehr Erfahrung haben. Und ich glaube, YouTube und Twitch und das ganze Social Media ist halt mehr so ein Sprungbrett, um eben solche Leute kennenzulernen und halt selbst zu lernen. Und auf dem Stand wäre ich auch nicht, wenn ich dafür nicht bereit gewesen wäre. Also wenn ich einfach zu jeder Person halt nicht hingegangen wäre oder mit denen geredet hätte oder Kontakt geknüpft hätte, dann hätte ich den Erfahrungsstand, auf dem ich heute bin, auf gar keinen Fall.
Eine Frage habe ich jetzt noch zum Thema Hate, Kommentare und so. Wie gehst du mit sowas um?
Früher, wie ich noch mehr so der introvertierte Typ war, haben die mich die schon betroffen und ich habe auch nicht selten welche gelöscht. Aber irgendwann habe ich dann einfach auch akzeptiert, dass es im Punkt auch Kritik sein kann. Manchmal gibt es einfach nur harsche Beleidigungen. Lösche ich heute auch manchmal, wenn ich halt einfach drüber lese und ich mir denke, er ist mir zu blöd. Ja. Aber damals hat mich sowas halt deutlich noch mehr getroffen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe über 2.500 Videos hochgeladen gesamt. Man gewöhnt sich halt ein bisschen dran. Ja. Also irgendwann merkt man halt, ja, es ist halt das Internet, das sind halt irgendwelche Trolle, die sind anonym und die nutzen das halt aus. Ist ja nicht ernst gemeint in dem Punkt. Wenn jemand wirklich sinnvolle Kritik äußert, ist es natürlich was anderes. Da gab es auch Zeiten, wo ich gesagt habe, das nehme ich mir jetzt nicht zu Herzen, weil ich bin der Annahme, ich mache eh alles richtig, aber jetzt mittlerweile bin ich über jede Kritik, die halt sinnvoll ist, die konstruktiv ist, dankbar und versuche halt auch was zu verbessern in dem Punkt. Ja, also ich glaube, man muss einfach lernen, damit zu leben, weil es gibt immer Leute, denen was nicht passt. Du bedienst ja, keine Ahnung, 1.000 bis vielleicht 100.000 Leute, die du mit einem Video erreichen kannst.
Ja.
Und es ist unmöglich, dass du von jedem halt genau das triffst, was ihm taugt und irgendwem wird es nicht gefallen.
Du hast auch in einem Video gesagt, du entwickelst dich, du wirst älter, ja. Aber du kannst jetzt nicht 400.000 Menschen zufriedenstellen. Das ja, ist eigentlich echt krass, wenn man sich das mal überlegt, 400.000 oder 500.000 Menschen,
das sind echt
wie viel das Zahlen, eigentlich
ja.
sind. Was ich aber cool finde, dass du auch deine Reichweite nutzt für positive Dinge, wie zum Beispiel Charity-Events.
Mhm.
Zum Beispiel das mit, wo du dir eine Glatze rasiert hast.
Ja.
Was war da los?
Das hieß Gaming Against Cancer und das habe ich gemeinsam mit Willhaben gemacht. Der Franz arbeitet bei Willhaben im Marketing und den habe ich über E-Sports kennengelernt. Und wir haben uns einfach auf Anhieb gut verstanden, sind auch privat gut befreundet. Obwohl wir einfach total verschieden sind. Also der Franz ist halt schon jetzt doppelt so alt wie ich fast, hat Familie. Also es passt eigentlich überhaupt nicht, aber wir verstehen uns super. Und dann war der Gedanke da, dass wir einen Charity-Livestream machen. Haben St. Anna kontaktiert, die waren interessiert, da zusammenzuarbeiten. Und wir haben gesagt, hey, ziehen wir das Ganze vielleicht größer auf. Machen wir einen Charity-Stream, wo wir zeigen, was die österreichische Gaming-Community leisten kann, was die spenden können und was die bewegen können. Und haben alle möglichen Streamer aus Österreich eingeladen, die Zeit hatten, sind dann gekommen. Und wir haben 24 Stunden eben live gestreamt.
Mhm.
Wir haben so ein kleines Rahmenprogramm erarbeitet, was für Spiele wir spielen, zu welchem Zeitpunkt, was für Studioshows wir haben, wer wann kommt und halt auch Donation Goals. Dass wir sagen, ja, bei 1.000 Euro, wenn wir die erreichen, dann machen wir wie die Zimt-Challenge oder, Challenge oder sowas. Dann haben wir eine Try-Not-To-Love-Challenge gemacht. Ich habe mich auch zweimal schminken lassen. Wir haben es auch gehabt, wenn Leute viel Geld donated haben. Dann haben wir so ein Rad gehabt, was wir gedreht haben.
Mhm.
Und da kamen dann Sachen wie zum Beispiel, wir hatten einen Weihnachtsbaum, weil das war vor Weihnachten, dass wir den Namen an den Weihnachtsbaum aufhängen. Oder auch den Namen auf einen Körper schreiben. Und am Ende des Tages habe ich so ein bisschen ausgeschaut wie Post Malone, also ich habe immer Namen mit Edding stehen gehabt. Und eben das Donation Goal, was es halt nie so wirklich gab, war halt, was ich so wirklich schon nur dem Franz gesagt habe, wenn wir 10.000 Euro erreichen, dann rasiere ich mir einfach die Haare ab im Stream. Und das habe ich halt nie angekündigt gegenüber den Leuten.
Mhm.
Und deswegen wusste es auch keiner. Und ich habe dann schnell spontan in einer Pause, wo ich gesehen habe, ja, wir streamen jetzt noch 4 Stunden und wir haben jetzt schon 8.000 Euro, also das ist noch realistisch, habe ich halt meinen Friseur angerufen, wo er Zeit hat. Dann ist er mit dem Rasierapparat herkommen und hat mir halt einfach dann im Stream in den letzten Minuten halt die Haare abrasiert, was auch nochmal eben so als Zeichen verdeutlichen sollte, wie das krebskranken Kindern geht, wenn die keine Haare haben und dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist.
Ja.
Und ja, mit der Glatze bin ich auch, ich habe die auch mal nachgeschnitten sogar, also ich bin dann, glaube ich, 2 Monate mit der rumgelaufen, mittlerweile habe ich wieder Haare, Aber die nerven mich, also ich mache es vielleicht wirklich bald wieder.
Okay.
Übrigens, das wird eine zweite Ausgabe davon geben.
Auch um die Weihnachtszeit dann?
Genau, ja. Okay. Also wir werden diesmal ein bisschen anders anfangen. Diese 24-Stunden-Show wird es trotzdem geben. Aber die wird viel mehr auf Show aufgebaut sein, viel mehr mit Special Guests. Wir schauen, dass wir auch ein paar Stars bekommen, die da eben Interesse haben. Wir werden wahrscheinlich mehr Partner an Bord haben, als nur will haben, damit wir das Ganze noch größer und besser aufziehen können. Und eben noch mehr Geld für die St. Anna Kinderkrebsforschung, für die wir wieder Geld sammeln, dieses Jahr erreichen können. Und es wird wieder zur Weihnachtszeit bzw. kurz vorher losgehen, ja.
Finde ich mega cool. Was sind jetzt abschließend so noch deine Ziele für die nächsten Jahre?
Also ich bin jetzt vor einem halben Jahr umgezogen in Wien und wohne jetzt eben in der WG mit dem Filou und noch einem anderen Mitbewohner. Und ich will jetzt einmal schauen, dass ich da jetzt noch ein Jahr bin und mir in Wien das mit der Firma eben aufbaue. Wir haben damit angefangen vor, letztes Jahr im Oktober haben wir das Büro genommen, aber da war es mehr so Coworking, wir waren auch noch mehr Leute als jetzt und haben auch geschaut, wo geht's hin. Und jetzt Anfang des Jahres haben wir dann gesagt, okay, wir machen jetzt sowas in die Richtung und jetzt wird das Ganze konkreter. Wir haben jetzt die Website fast fertig, wir gründen jetzt die GmbH und das wird eben ein bisschen gefestigter. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch ein Jahr oder anderthalb Jahre gut dahinter stehen und viel Arbeit reinstecken, dann steht das Ganze hoffentlich. Wir können ein paar Leute anstellen und wird jetzt auf jeden Fall noch anstrengend. Aber ich würde gern, wenn ich das mal habe, wenn das mal steht und ich nicht mehr wirklich 100% da sein muss immer, würde ich gerne mal ein halbes Jahr im Ausland wohnen. Wo, weiß ich noch nicht. Ich fand Amsterdam oder Berlin ganz interessant bisher. Das sind Städte, die ich sehr gern mag. Ich bin aber auch sehr von Asien angetan. Also ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel ein halbes Jahr in Tokio oder in Seoul zu leben. Und das würde ich voll gerne machen, jetzt wenn ich noch jung bin.
Ja.
Und dann aber wiederkommen natürlich, weil Wien ist meine Liebe. Ja, und dann einfach schauen, dass ich mich halt weiter ausbauen kann, sowohl persönlich als auch in der Karriere, dass ich selbstständig bleiben kann, egal in welchem Bereich das bleibt. Das ist mir das Hauptding. Also das, was ich jetzt mache, mache ich sehr gerne. Vielleicht mache ich in 5 Jahren was anderes sehr gerne, aber ich glaube, ich werde mein Leben lang selbstständig bleiben und das alles dafür tun, dass das funktioniert.
Gibt es bei dir auch mal so Phasen, wo du ganz auf Internet und Social Media verzichtest?
Habe ich jetzt länger nicht gemacht. Ich habe meinen eigenen Konsum zum Glück sehr gut einschränken können. Ich benutze Instagram und Twitter 2 bis 3 Mal am Tag maximal.
Okay.
Also ich schaue, dass ich nicht über eine Stunde Screentime komme bei den Apps, weil das sind so, glaube ich, die Apps, wo du dich leicht fangen lassen kannst. Ja. YouTube ist mehr für mich ein Ding, das schaue ich vielleicht neben dem Essen oder vorm Einschlafen, sonst gar nicht. Also ich konsumiere selbst tatsächlich sehr wenig für jemanden, der in der Branche arbeitet, würde ich sagen. Aber was ich mal gemacht habe, und das kann ich euch jedem empfehlen, ich habe mal in Malta einen Urlaub gemacht mit Freunden für 10 Tage und bin ohne Handy geflogen.
Okay.
Und das war so angenehm, wirklich. Also, das ist echt eine ganz andere Erfahrung dann nochmal, weil du die Sachen einfach viel besser genießen kannst, nicht immer irgendwie ein Foto oder Video machen willst. Das macht man ja auch privat, wenn man jetzt im Urlaub ist. Jeder macht ja eine Insta-Story oder schickt Fotos an die Familie. Und wenn man das aber einfach wirklich nur für sich genießen kann, ist ganz anders, ganz andere Erfahrung.
Abschließend hätte ich jetzt noch für dich deine Top 5. Das sind aber 5 Fragen, wo du ganz spontan antwortest, okay?
Okay.
3 Worte, die mich beschreiben.
Ehrgeizig, selbstbewusst, lustig.
Erfolg bedeutet für mich?
Unabhängig zu sein, frei zu sein, das zu tun, was man liebt. Das ist, glaube ich, so ein Großteil des Erfolgs. Da würde ich es nicht vom Geld oder allem möglichen abhängig machen. Ich glaube einfach, wenn du die Möglichkeit hast, von überall aus zu arbeiten oder von überall aus eben zu leben, das ist einfach für mich der größte Erfolg überhaupt.
Und das Beste an meinem Job ist?
Mein eigener Chef zu sein.
Das Schwierigste an meinem Job ist?
Mein eigener Chef zu sein. Das ist genau dieselbe Antwort, weil ich muss mich selbst dazu zwingen, dass ich manchmal Sachen mache, die ich nicht so gerne mache, wie zum Beispiel Buchhaltung.
Ja.
Und da ist mein Chef manchmal zu nett und lässt mir so, also, ja, mach das lieber morgen oder so. Und das ist auch nicht so gut.
Und die abschließende Frage, welchen Rat würdest du jetzt als Raffi 2019 dem Raffi 2011 geben?
Also ich würde ihm auf jeden Fall sagen, mach keine HTL, sondern mach entweder eine Lehre, die dasselbe beinhaltet, oder mach eine Hack, weil ich bereue es voll, dass ich nur 2 Sprachen spreche. Ich habe irgendwie 13 Programmiersprachen gelernt, die ich alle fast wieder vergessen habe.
Mhm.
Aber ich würde voll gerne andere Sprachen sprechen. Egal, ob es jetzt Spanisch ist oder halt was Aufwendigeres wie Mandarin oder Russisch, würde mich voll interessieren. Aber das hat es einfach nicht gespielt, was halt schade ist. Und ansonsten, ja, konzentriere dich auf den Stuff, den du auf YouTube machst und nicht so viel auf die Meinung anderer oder auf die Kanäle anderer, sondern mach einfach dein Ding.
Bereust du irgendwas im Nachhinein?
Nein, aus allem lernt man.
Dann danke dir fürs Dasein, danke für diese interessanten Antworten und für das Interview, für diesen Podcast. Und ich bin noch gespannt, was uns noch erwartet bei dir.
Dankeschön.
Und auch dir sage ich danke fürs Einschalten. Teil den Podcast auch gerne mit deinen Freunden auf Instagram und vor allem schreib mir auch, welchen Gast du denn als nächstes im Interview hier haben möchtest bei Krone Hit Success Stories. Mich erreichst du auf Instagram unter kati-wellebar oder auch per Mail. Adresse jetzt für dich auf kronehits.at.
Success Stories, der Krone Hit Erfolgspodcast mit Kati Wellebar.